Der stand dann am Bahnhof und war total nicht verändert, also gar nicht. Und er meinte dann, ja, sollen wir was trinken gehen in einem Café am Bahnhof? Und ich sage, in einem Café am Bahnhof, die sind immer ziemlich so ungemütlich. Und ich habe gedacht, das fühlte sich schon nicht gut an, weil ich gedacht, der will eigentlich nur ganz kurz mit mir reden und dann, dass ich so schnell wie möglich wieder mit dem Zug wegfahren kann. Und das war ein unheimlich unangenehmes Gespräch. Ich fand es furchtbar und ich merkte irgendwie, dass er auch gar nicht, ja, irgendwas gefiel ihm auch nicht an mir, hatte ich das Gefühl. Ich habe mir dann nämlich viel Mühe gegeben, weil ich das so schade fand, dass das Gespräch jetzt nicht so schön war, wie ich das jetzt im letzten halben Jahr hatte. Und dann war das letztendlich, wurde das besser und da war ich erleichtert. Und dann habe ich aber gedacht, ich will jetzt nach Hause. Ich habe meinen letzten Zug verpasst und dann meinte er, ja, dann bringe ich dich jetzt zu einem Hotel. Und dann meinte ich, ist das dein Ernst? Und dann meinte er, nee, natürlich ist das nicht mein Ernst. Du springst jetzt hinten auf mein Fahrrad und dann fahren wir zu mir. Ist dann in sein Schlafzimmer gegangen und ich stand dann da und habe gesagt, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier schlafe. Aber es wäre ja eigentlich so netter, wenn du dann, du kannst dich neben mich legen. Und irgendwann haben wir dann, hatten wir dann Sex miteinander, einfach so. Und das war, weil ich einfach das war so verkrampft. Ich wollte einfach nicht mehr, dass das so verkrampft war. Und am nächsten Morgen, als wir dann wach wurden, meinte er dann zu mir, weißt du, was das mit dir ist? Ich habe dich irgendwie nie anziehend gefunden und als ich dich am Bahnhof sah, da war das wieder sofort da. Und ich finde dich überhaupt nicht anziehend und ich finde dich auch gar nicht schön.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer und ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Verstrickungen gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst und es gibt einen Weg hinaus. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du in oder nach deiner Beziehung erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich, ganz vertraulich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buch dir am besten jetzt direkt deinen Termin. Die heutige Folge behandelt psychische Gewalt, Manipulation, Gaslighting und Situationen, in denen eine Person ganz massiv in ihrer Wahrnehmung verunsichert wird. Wenn du dich gerade in einer sehr verletzlichen Phase befindest, überlege dir bitte gut, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Folge zu hören. Es ist vollkommen in Ordnung, auf dich zu achten und sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören. Die heutige Geschichte ist die von Anne und sie ist eine besondere. Nicht, weil sie extremer wäre als andere Geschichten, sondern weil sie zeigt, wie psychische Gewalt funktioniert, wenn sie von jemandem ausgeübt wird, der selbst im therapeutischen Bereich arbeitet. Annes Ex-Partner war Heilpraktiker und gab in seiner Praxis Therapie. Er kannte die Sprache von Trauma, Triggern und emotionaler Arbeit und er nutzte genau dieses Wissen, um Anne über Jahre hinweg zu manipulieren und ihre Realität in Frage zu stellen. Annes Geschichte ist so umfangreich, dass ich sie in zwei Teile aufgeteilt habe. Heute hörst du Teil 1, in dem Anne erzählt, wie die Beziehung begann, welche Warnsignale sie im Nachhinein erkennen kann und wie sich über die Jahre ein Muster entwickelte, in dem sie zunehmend isoliert und in ihrer Wahrnehmung verunsichert wurde. In 2 Wochen folgt dann Teil 2, in dem du erfährst, wie die Geschichte weiterging und wie Anne schließlich die Wahrheit herausfand. Anne ist übrigens nicht ihr echter Name. Alle Namen in diesem Podcast und auch die identifizierenden Details wurden zum Schutz der Betroffenen geändert. Wir haben also immer ein Pseudonym, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, möchte ich noch eins sagen. Wenn du während des Hören merkst, dass du dich in Annes Geschichte wiedererkennst, dass du ähnliche Dinge erlebst oder erlebt hast, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, dir Unterstützung zu holen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Jetzt aber erst einmal zu Anne. Liebe Anne, ich freue mich, dass du hier bist und dass du bereit bist, im Podcast über deine Geschichte zu sprechen. Magst du mir zunächst einmal verraten, was genau dich dazu bewogen hat, über deine Geschichte zu reden und heute hier zu sein?
Ich habe eigentlich mehrere Gründe. Ein Grund war, dass ich gemerkt habe, als die Beziehung zu Ende war, dass ich unheimlich alleine war. Und ich war sehr isoliert von unseren gemeinsamen Bekannten und habe dann auch gemerkt, dass ich in meinem eigenen Freundeskreis nicht so viele Leute hat, die wirklich verstehen konnten, was bei mir passiert ist und die auch nicht verstehen konnten, dass ich jetzt nicht einfach nur froh und erleichtert war. Und ich habe dann gedacht, es wäre eigentlich ganz wichtig und schön, wenn unheimlich viele Leute, die Freunde haben oder Bekannte haben oder Familie haben, die aus so einer destruktiven Beziehung kommen, wenn die mehr, ja, Bewusstsein darüber haben, wie sowas funktioniert. Das war ein Grund. Und der andere Grund war, ich habe jetzt unheimlich viele Podcasts gehört, auch von dir und auch andere Podcasts. Und da sind natürlich ganz, wirklich ganz furchtbare Geschichten von hauptsächlich Frauen, die sehr viele körperliche Gewalt mitgemacht haben. Und ich habe das als Kind auch mitgemacht, sehr extrem. Und also ich merke jetzt, dass diese Gewalt aus meiner Kindheit sehr schlimm war, aber weniger traumatisch für mich als das, was ich jetzt in meiner letzten Beziehung mitgemacht habe. Und ich glaube, dass das auch was ist, wo so, ja, wenn jemand wirklich geschlagen wird und viele körperliche Verletzungen hat, das ist sehr deutlich. Und das verstehen Leute dann auch sofort, wie schlimm das ist. Aber wenn das so eine psychologische Gewalt ist, das ist halt weniger sichtbar und weniger Verständnis. Ja, man versteht das nicht so schnell.
Ja, vielen Dank, Anne. Dann lass uns doch genau da einmal einsteigen. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Mein Ex-Partner und ich, wir kennen uns jetzt seit 33 Jahren schon. Und zwar haben wir uns kennengelernt, als ich bin Tänzerin und wir haben uns kennengelernt in meiner ersten Tanzproduktion. Und wir hatten dann eine Produktion zusammen. Ich bin danach aus dieser Gruppe weggegangen. Ich war nicht fest in der Gruppe, sondern als Gasttänzer für eine Produktion. Und danach haben wir uns 25 Jahre lang nicht mehr gesehen, aus dem Auge verloren, nicht mehr gesprochen. Und irgendwann habe ich auf Facebook ein Profil gesehen von ihm und habe ihm dann so einen Bericht geschickt und habe gesagt, hey, machst du noch was mit Tanz und wie geht's dir? Und er ist jetzt Heilpraktiker und wir haben dann ein halbes Jahr lang haben wir uns geschrieben. Und irgendwann wirklich jeden Abend, also jeden Abend geschrieben. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, sollen wir uns mal treffen? Und ich habe das dann so ein bisschen abgehalten, wollte das nicht sofort oder eigentlich gar nicht, weil so wie ich ihn vor 25 Jahren kennenlernte, fand ich ihn immer ein bisschen einschüchternd. Ich fand ihn zwar sehr nett in dieser Tanzproduktion, aber ich fand ihn auch ein bisschen, ja, ich hatte immer das Gefühl, ich mache irgendwas falsch in seiner Gegenwart. Und ich habe gedacht, diese Konversation, die wir jetzt so haben, die fand ich toll. Und das hat mich überrascht, weil ich da eine Seite von ihm gesehen habe, die ich vor 25 Jahren überhaupt nicht gesehen hatte. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich dich jetzt sehe, vielleicht ist dann wieder dieses Einschüchternde da und das will ich eigentlich nicht. Ich will es einfach so lassen, wie es jetzt ist. Und das ging dann so eine Zeit weiter und irgendwann habe ich dann auch gedacht, ja, das wird eigentlich ziemlich eng jetzt und ich bin einfach neugierig, ob dieser Mann jetzt so ein ganz anderer, ob er sich so verändert hat oder ob er eigentlich schon immer so war und ich das damals nur nicht so gesehen habe, war einfach so neugierig und dann haben wir uns doch verabredet. Und ich hatte einen Workshop, einen Schauspielworkshop und ich kam dann nach diesem Workshop zu ihm in seine Stadt. Und er stand dann am Bahnhof und war total nicht verändert, also gar nicht. Und er meinte dann, ja, sollen wir was trinken gehen in einem Café am Bahnhof. Und ich sag, in einem Café am Bahnhof, die sind immer ziemlich so ungemütlich. Und ich habe gedacht, oh, das fühlte sich schon nicht gut an, weil ich gedacht, der will eigentlich nur ganz kurz mit mir reden und dann, dass ich so schnell wie möglich wieder mit dem Zug wegfahren kann. Und das war ein unheimlich unangenehmes Gespräch. Ich fand es furchtbar und ich merkte irgendwie, dass er auch gar nicht, Ja, irgendwas gefiel ihm auch nicht an mir, hatte ich das Gefühl. Und das war dann so, ich kam aus diesem Workshop, ich hatte noch nichts gegessen und ich habe gedacht, wir treffen uns, wir essen dann zusammen, weil er wusste ja, dass ich noch nicht gegessen hatte. Und dann meinte er, nee, ich habe schon gegessen. Ich sag, ja, ich noch nicht, ich muss noch was essen. Und dann musste ich dann in einem Café was zu essen bestellen, während er dann nicht aß. Also mir war das alles sehr unangenehm und da kam auch kein gutes Gespräch auf Gang. Und das war so ein großer Kontrast zu diesen Gesprächen, die wir dann so das halbe Jahr so via über WhatsApp hatten. Und es war alles unheimlich angespannt und kampfartig. Und dann meinte er auch irgendwann mal, ja, das ist ja so, ich komme manchmal nicht auf die deutschen Worte, ein überflächliches Gespräch. Es ist ja so an der Oberfläche. Und ich war einfach nur noch so völlig verkrampft und habe gedacht, ja, wo sollen wir denn dann drüber reden? Rede du dann über irgendwas? Wo möchtest du denn drüber reden? Ja, ich will, dass du mir was von dir erzählst. Und dann habe ich was über meinen Vater erzählt und das wurde dann besser. Und ich habe mir dann nämlich viel Mühe gegeben, weil ich das so schade fand, dass das Gespräch jetzt nicht so schön war, wie ich das jetzt im letzten halben Jahr hatte. Und dann war das. Letztendlich wurde das besser und da war ich erleichtert. Und dann habe ich aber gedacht, ich will jetzt nach Hause. Mir ist das jetzt, für mich ist es jetzt gut so. Ich will jetzt nach Hause. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gesehen, dass ich meinen letzten Zug verpasst hatte. Weil wir hatten uns spät verabredet, weil ich diesen Workshop noch hatte. Und da habe ich mich erschrocken und gesagt, ich habe meinen letzten Zug verpasst. Und dann meinte er, ja, dann bringe ich dich jetzt zu einem Hotel. Und dann meinte ich, ist das dein Ernst? Und dann meinte er, nee, natürlich ist das nicht mein Ernst. Du springst jetzt hinten auf mein Fahrrad und dann fahren wir zu mir. Und dann sind wir zu ihm gefahren und er hat mir gar nicht irgendwie sein Haus gezeigt oder auch nichts mehr zu trinken angeboten. Er ist sofort nach oben gegangen, in sein Badezimmer, hat seine Zähne geputzt und ist dann in sein Schlafzimmer gegangen. Und ich stand dann da und habe gesagt, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier schlafe. Hast du eine Zahnbürste für mich? Meinte ja klar und hat er mir eine gegeben und ein Handtuch und dann hat er sich in sein Bett gelegt. Und ich habe dann gesagt, und wo schlafe ich jetzt? Und da meinte er, ja, ich habe ein großes Haus, ich habe auch noch irgendwo anders oben, habe ich auch noch Schlafzimmer und Betten, da kannst du schlafen. Aber es wäre ja eigentlich so netter, wenn du dann, du kannst dich neben mich legen, so. Ist halt gemütlicher oder netter oder. Und ich habe dann gedacht, okay, weil ich wollte einfach nicht, dass er, dass dieser, diese, das Krampfhafte wieder zurückkam. Und habe mir dann meine Zähne geputzt und mich dann neben ihn gelegt und unter die Decke und er war nackt. Und ich habe alle meine Kleider angelassen. Und ich lag da so völlig steif, so mit meinen Armen neben meinem Körper in dem Bett. Und hab 3 Stunden lang wach gelegen und konnte nicht schlafen. Und er schlief auch nicht, weil ich hörte das dann so an seiner Atemhahn, an seinem Atem. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht schlafen. Und du bist auch die ganze Zeit noch wach. Und er meinte, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht schlafen. Ich weiß nicht warum. Und da meinte er, ja, ist doch nicht schlimm, wenn du nicht schlafen kannst, dann kannst du eben nicht schlafen. Dann bleibst du eben wach. Und irgendwie hat mich das unheimlich, es war so irgendwie, dass das auch gar nicht schlimm sein könnte, war für mich irgendwie, kam gar nicht so in mir auf. Und das hat mich dann unheimlich entspannt. Und dann habe ich gesagt, kann ich deine Hand festhalten? Und dann meinte er, ja, ist gut. Und dann haben wir wieder so, ich glaube, noch mal eine Stunde so gelegen. Und irgendwann haben wir dann, hatten wir dann Sex miteinander, einfach so. Und das war, weil ich einfach dieses, diese, das war so verkrampft. Ich wollte einfach nicht mehr, dass das so verkrampft war. Und das war aber, also es war sehr vorsichtig und das war sehr schön. Und am nächsten Morgen, als wir dann wach wurden, meinte er dann zu mir, weißt du, was das mit dir ist? Ich habe dich irgendwie nie anziehend gefunden. Und als ich dich am Bahnhof sah, da war das wieder sofort da. Und ich finde dich überhaupt nicht anziehend und ich finde dich auch gar nicht schön. Und ich war völlig schockiert. Und ich habe gesagt, und was war das denn dann jetzt heute Nacht? Wieso Hatten wir dann Sex? Warum? Ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt nach Hause. Und dann meinte er, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass du weggehst. Ich will auf jeden Fall, dass du hier bleibst. Und ich habe gesagt, doch, ich gehe jetzt nach Hause. Mich hat das so verletzt und ich verstand das auch nicht. Und dann meinte er, ich will nicht, dass du weggehst, weil du bist überhaupt nicht der Typ Frau, wo ich mich zu angezogen fühle. Aber du berührst mich so enorm. Ich will nicht, dass du weggehst. Und das hat mich unheimlich verwirrt. Und dann habe ich den Vater meiner Kinder angerufen und hab gesagt, ich muss hier was untersuchen, was rausfinden für mich selber. Ist es okay, wenn ich dieses Wochenende hier bleibe? Und seit dem Wochenende waren wir ein Paar, sofort. Und
Anne, darf ich da einmal ganz kurz reinhaken? Du hast gerade gesagt, du hast den Vater deiner Kinder angerufen und gefragt, ob es okay ist, wenn du bei deinem jetzigen Ex-Partner bleibst. Du warst aber mit dem Vater der Kinder zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen.
nein, wir waren schon ganz lange auseinander und dazwischen hatte ich noch eine andere Beziehung. Und die Kinder waren an dem Wochenende bei mir. Die waren an dem Wochenende immer bei mir. Und ich habe ihn dann gefragt, ist das für dich okay? Und er hat gesagt, ja, das verstehe ich, das ist für mich okay. Und dann bin ich dann halt bei meinem Ex-Partner geblieben, also bei dem neuen Ex-Partner. Und danach waren wir ein Paar. Und dazu möchte ich gerne kurz erzählen, ganz kurz was über die Beziehung, die ich mit dem hatte, mit dem ich davor zusammen war, weil diese Beziehung für mich unheimlich viel Einfluss hatte auf, wie ich die neue Beziehung gesehen habe oder ja, wie ich Dinge interpretiert habe oder empfunden habe. Und zwar hatte ich davor eine Beziehung von 4 Jahren, die sehr harmonisch war und wirklich so eine Traumbeziehung, wo alle Leute sagten, das ist, ihr seid das Traumpaar. Und das war eine Beziehung, wo ich so gut wie nie Streit hatte. Alles war toll. Der Mann hat mich auf Händen getragen und ich ihn auch. Und wir haben uns unheimlich viel gegeben. Und diese Beziehung ist ganz furchtbar geendet, weil ich da krank wurde, sehr ernsthaft krank. Und er dann von einem auf den anderen Moment gesagt hat, ich will keine kranke Frau in meinem Leben. Und er ist dann sofort nach 2 Wochen fremdgegangen und danach war unsere Beziehung zu Ende und er war ein Mann, den ich nicht mehr wiedererkannt habe. Also ab dem Moment, wo er wusste, dass ich krank war, war dieses Liebe und mich auf Händen tragen, für mich sorgen, mich respektieren, war schlagartig weg. Er war wirklich grausam. Und ich war dann 2,5 Jahre alleine und habe sehr viel Therapie gemacht, habe sehr viel gelesen und in dieser Therapie ist dann auch das Wort Narzissmus gefallen. Und habe da dann auch viel drüber gelesen, wusste auch über die Lovebombing und habe unheimlich viel über Trauma gelernt. Und in der neuen Beziehung, die ich dann hatte, war kein Lovebombing. Also auf jeden Fall nicht so, wie ich das kannte. Und also wie das dann auch zum Beispiel angefangen hat, dass das so angefangen hat mit was, was mich unheimlich verletzt hat und so. Das war für mich jetzt keine Red Flag, sondern für mich war das, was zum Glück ist da jetzt jemand, der sich nicht verstellt, der sich nicht anders vorgibt, als er ist. Und das ist sicher für mich. Da brauche ich keine Angst zu haben, dass ich dann irgendwann mal jemanden vor mir habe, der total anders ist, als ich den so kennengelernt habe. Also für mich war das beruhigend. Und wir hatten dann, ich fand wirklich, dass wir eine sehr schöne Beziehung hatten. Was ich so toll fand in dieser Beziehung, war, dass da war sehr viel Tiefe und mein Partner war Heilpraktiker und hat in seiner Praxis auch sehr viel Therapie gegeben an Menschen und hat auch mit mir sehr viel über Trauma geredet, über Dinge, die ich mitgemacht habe und ich habe da sehr viel gelernt und das war für mich auch so, passte so in mein Leben, weil ich da jetzt selber auch die letzten 2,5 Jahre mich so mit auseinandergesetzt habe und das stimmte für mich und das fühlte sich sehr schön an und da war ein Ding, was von Anfang an nicht stimmte und schwer war und zwar war das, dass seine Tochter, die war 22, als wir uns dann neu kennengelernt haben und sie war sehr Ja, sie war gemein. Also hat mich immer ausgeschlossen. Da waren so immer so unterschwellige kleine Bemerkungen, wenn wir Besuch hatten und Leute waren da, hat sie immer dafür gesorgt, dass ich nicht am Gespräch teilnehmen konnte. Oder wenn ich kam, ging sie sofort weg. Oder also sie wohnte nicht mehr bei meinem Ex-Partner, aber wenn sie dann da war, es war immer sehr, da passierte immer irgendwas. Und ich habe dann irgendwann mal mit ihr darüber geredet und sie hat gesagt, ja, ich habe ein Trauma. Als mein Vater halt sich geschieden hat und seine erste neue Beziehung bekommen hat, da war ich noch sehr klein und da sind Sachen passiert, die für mich traumatisch waren und seitdem ist es für mich sehr schwer, einen neuen Partner bei meinem Vater zu akzeptieren und du darfst das nicht persönlich nehmen. Ich weiß, dass ich mich sehr schwierig verhalte, aber das ist nicht persönlich, ich mag dich. Aber ich verhalte mich eben so und das hat mit meinem Trauma zu tun, das darfst du nicht persönlich nehmen. Und das war auch immer in der ganzen Familie, das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Die Tochter ist so, die ist gemein zu den Partnern von meinem Partner und sie darf das aber machen. Sie hat ein Trauma und das muss man eben, damit muss man umgehen können. Und das war halt auch so eine Erwartung, die mein Partner von mir hatte. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Und das ist meine Tochter, du musst damit umgehen. Und das ist ja auch nicht so schlimm, die ist ja nicht so oft da. Und die paar Mal, wo das dann so ist, das erträgst du dann schon. Und das habe ich dann auch immer gemacht. Und es waren dann, ich habe dann auch gedacht, wenn die ein bisschen älter wird und wenn wir lange zusammen sind, dann wird das wahrscheinlich sich auch verändern. Es wurde aber nicht besser, sondern das wurde schlimmer. Und ich hatte auch das Gefühl, dass weil wir dann ziemlich lange zusammen waren und dass sie das eigentlich mehr so als Bedrohung empfunden hat, dass wir so lange zusammen waren, weil sie immer so ein bisschen gehofft hat, ach, das ist ja doch immer zeitlich, wenn mein Vater eine neue Beziehung hat. Und sie hat dann auch gesagt, all diese Freundinnen, die er hatte, das sind alles so, die Frauen konnte man alle nicht ernst nehmen. Du bist die erste Beziehung, die wirklich so eine stabile Frau ist und die man ernst nehmen kann. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, sie wurde immer schlimmer, weil sie musste mehr Druck ausüben, damit ich weggehe, damit ich verschwinde. Und irgendwann war das dann so, in den letzten 2 Jahren sind dann so ein paar Sachen passiert, wenn ich dann mit ihr alleine war, dass sie so unheimlich beleidigend und gehässig und erniedrigend war. Und ich habe dann immer versucht, so dass er mit sehr viel Verständnis zu lösen und ihr dann so einen Bericht geschickt. Vielleicht habe ich irgendwas gesagt, was dich verletzt hat. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte, dass es gut ist zwischen uns. Sollen wir mal darüber reden? Und dann hat sie mich immer ignoriert. Und das ist dann, ich habe dann natürlich auch mit meinem Vater darüber geredet und habe irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr diese Erniedrigung. Ich möchte nicht mehr diese Quälereien, ich möchte dieses Gemeine nicht mehr. Und er hat dann immer gesagt, der hat dann immer irgendwelche Gründe gehabt, warum das nicht ginge, dass es dann mit seiner Tochter in dem Moment nicht gut ginge, weil eine Beziehung zu Ende wäre oder weil sie Streit hatte mit ihren Freundinnen oder mit ihren Hausgenossen oder mit ihrer Arbeit oder weil sie körperlich krank ist. Also da war immer irgendwas ganz Dramatisches in ihrem Leben, was dann ein Grund war, warum ich nicht mit ihr reden durfte, dass der Zeitpunkt nicht stimmte. Und es ging ja dann auch wieder eine Zeit lang ganz, ganz, ganz schlecht und dann hat sie 6 Wochen wieder bei ihrem Vater gewohnt. Und in der Zeit konnte ich dann kaum dahin kommen, weil mein Partner meinte dann immer, ja, meine Beziehungen sind halt ein Trigger für sie und es geht ihr jetzt nicht gut, deswegen komme ich dann lieber zu dir hin. Und er hat mich dann auch immer abends so ganz, ganz spät angerufen und er war ein Morgenmensch, ich war ein Nachtmensch. Und dann habe ich gesagt, wieso rufst du mich so spät an? Das ist doch viel zu spät für dich. Und dann flüsterte er und erzählte mir dann, ja, ich darf nicht mit dir telefonieren, weil meine Tochter darf das nicht hören. Ich habe gerade noch Mindful Walking mit ihr gemacht und ihr dann vorgelesen und sie unter die Decke gesteckt und die liegt jetzt im Bett und ich kann dich erst anrufen, wenn sie ganz fest schläft und nicht mehr hört, dass ich dich anrufe. Und da habe ich gesagt, wir sind jetzt schon seit 7 Jahren zusammen. Du musst irgendwie, du darfst nicht mit deinem Partner telefonieren. Wie ist das denn für dich? Also ist das für dich nicht auch schwierig? Und müsst ihr da nicht mal was lösen? Müsstet ihr dann nicht mal vielleicht doch auch mal zusammen vielleicht miteinander darüber reden oder vielleicht sogar mal mit einem Therapeuten darüber reden? Und er meinte dann, ja, mir geht das jetzt eigentlich auch zu weit, das stimmt, du hast recht, aber es geht dir jetzt so schlecht. Und dann war es wieder, es geht dir jetzt so schlecht und das geht jetzt nicht. Und da kam Weihnachten und das haben wir immer zusammen gefeiert mit ganz vielen Freunden und Gästen, also Freunde von ihm, Freunde von mir, mit seinen Kindern, mit meinen Kindern. Und er meinte dann zu mir, ja, das ist jetzt schwierig, wie soll man das denn jetzt machen, weil du hast ihr jetzt angeboten oder gebeten, ob ihr euch mal unterhalten könnt, sie ignoriert dich. Das wird dann ziemlich angespannt mit Weihnachten. Und ich habe dann gesagt, für mich ist das kein Problem. Es ist ja schon lange schwierig und für mich ist das kein Problem mit Weihnachten. Das klappt schon. Und da meinte er, ich rede jetzt mal mit ihr. Er ist dann zu mir zurückgekommen und hat dann gesagt, ja, ich habe mit ihr geredet und sie hat gesagt, ja, ich weiß, dass ich gemein bin zu Anne, aber ich will nicht mit ihr darüber reden und deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich dann Weihnachten auch nicht mit euch zusammen feiere. Und ich habe dann gesagt, ja, für mich ist das okay, aber das wird irgendwann mal ein Drama. Irgendwann wird dir das vorgeworfen oder mir vorgeworfen, ich konnte nicht mit euch zusammen Weihnachten feiern, weil du die Beziehung hast. Und aber gut, das ist eure Entscheidung und ihr müsst das machen, so wie ihr das machen müsst. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann das natürlich nicht erzwingen. Ich möchte gerne, dass es gut ist und ich kann das nicht erzwingen. Ich kann aber, und das mache ich jetzt auch, eine Grenze stellen. Ich möchte nämlich wirklich nicht mehr so beleidigt werden. Also das war wirklich auch sehr extrem, was sie zu mir so gesagt hat, wenn wir alleine waren. Das hat sie nie gemacht, wenn jemand anders dabei war. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe ihr dann jetzt aber einen Brief. Und das habe ich gemacht und ich habe dann einen Brief geschrieben und gesagt, ja, es tut mir leid, dass du ein Trauma hast. Ich verstehe das auch. Ich habe selber auch Kinder. Aber ich habe mit dem Trauma nichts zu tun und ich möchte einfach nicht mehr so durch dich verletzt werden. Und wenn du das weiterhin machst, dann werde ich mich zurückziehen. Und das ist mir dann, ja, sie war dann unheimlich wütend. Ihre Mutter war sehr wütend und ihr Bruder war sehr wütend. Und mir wurde dann so vorgeworfen, dass das Chantage wäre. Also, dass sie sich verändern müsste, weil sie sonst ein Störfaktor in der Beziehung zwischen ihrem Vater und der Partnerin wäre. Und das war aber gar nicht, so hatte ich das gar nicht gemeint. Und ich hatte diesen Brief auch meinem Partner, also ich habe immer alles überlegt mit meinem Partner, weil ich nie irgendwas mit seinen Kindern machen wollte, was ich nicht mit ihm besprochen hatte. Und er fand das einen guten Brief. Aber das war dann im Ende. Das war also zu Weihnachten 2024, also Ende, also Anfang 2025. Und das hat dann zu unheimlich viel Spannung geführt in unserer Beziehung auch, weil seine Tochter und sein Sohn dann unheimlich aggressiv wurden. Ich habe mich sehr gut verstanden mit seinem Sohn, unheimlich gut. Das war dann aber seit dem Brief war es ein Drama. Und das Silvester, da waren wir in Frankreich und da war ich sehr, sehr, sehr krank und wir hatten dieses Weihnachten hinter uns, was sehr stressvoll war, weil das ohne seine Kinder war. Und wir waren dann zu Freunden, die ich nicht kannte und in Frankreich und wir sind dann an dem Morgen zu Silvester in ein Dorf gefahren. Es war sehr, sehr, sehr kalt. Es lag Schnee. Und wir waren in so einem Steinhaus, schliefen da, war es eiskalt war. Da war nur so ein Steinofen, aber der brannte halt nur 2 Stunden und das war schon monatelang nicht bewohnt gewesen. Es war eiskalt und wir wollten uns, ich musste einen neuen Pullover kaufen, weil ich den nicht, ich hatte nicht so warme Kleider mit und wir mussten was zu essen kaufen. Und wir sind dann in ein Dorf gefahren und ich wollte Fotos machen. Also ich hatte auf dem Hinweg gesehen, dass da so eine schöne Landschaft war. Und ich hatte gesagt, findest du das okay, wenn ich meine Kamera mitnehme? Und er hat gesagt, ja klar, ist das okay. Und dann sind wir in dieses Dorf gefahren, ich mit meiner Kamera. Und wollte sagen, eigentlich würde ich gerne hier anhalten, weil ich diesen Baum fotografieren möchte, aber ich kam nicht weiter bis, eigentlich würde ich gerne, und er ist dann völlig explodiert. Also völlig. Er hat mich da angeschrien und ich wusste nicht warum. Und ich hatte totale Angst und habe dann gesagt, halt das Auto an, ich will aussteigen. Und da waren viele Kurven und das war in den Bergen. Und er hat gesagt, nee, das ist gefährlich, ich kann hier nicht anhalten. Ich habe gesagt, es ist mir egal, wie gefährlich das ist, halte an. Und das hat er nicht gemacht. Und dann habe ich den Gurt losgemacht und die Fahrertür aufgemacht und ich wollte dann aus dem fahrenden Auto springen. Und dann hat er angehalten und dann bin ich ausgestiegen und dann bin ich 2 Stunden lang zurückgelaufen. Und ich hatte nicht mal Socken an, es war eiskalt. Dass ich habe gedacht, wir müssen nur eben in dieses Dorf und Sachen kaufen und wir sind sofort wieder zurück. Und diese Wutausbrüche, die hatte er schon öfter. Also so Wutausbrüche, wo ich dann überhaupt nicht wusste, warum passiert das. Und das war dann auch immer, dass ich nie wusste, was der Grund war. Das wusste ich nie. Es passierte einfach so und das war sehr extrem. Und wenn er dann so einen Wutanfall hatte, dann war das kurz danach wieder weg und dann war er wieder unheimlich lieb, hat mich dann auch oft festgehalten und dann haben wir darüber geredet. Und wenn ich dann gefragt habe, was war das? Was ist da gerade passiert? Und warum bist du so wütend auf mich? Was habe ich gemacht? Dann hat er immer irgendwelche Sachen gesagt, die ich auch nicht richtig nachvollziehen konnte. Zum Beispiel, deine Kommunikation ist nicht gut. Und wenn ich ihn dann gefragt habe, was ist denn an meiner Kommunikation nicht gut? Was habe ich denn gesagt, was dich so aufgeregt hat? Und dann meinte er, ja, das sind Trigger. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte dir nicht wehtun. Ich möchte dich nicht verletzen. Was ist das? Was für Trigger sind das? Und das konnte er mir eigentlich auch nie erklären, weil das war auch immer irgendwas anderes. Und dann, aber was er dann immer gesagt hat, immer jedes Mal, war, du triggerst in mir etwas, was einen Schmerz berührt, der mit meiner Mutter zu tun hat. Und das löst dann so einen Wutanfall aus. Und dann hat er mir, das hat mir dann immer unheimlich leid getan. Also ich war dann, statt dass ich da dann böse drüber war, dass er mich jetzt gerade so völlig angeschrien hat und so grundlos und so ungerecht, hat mir das dann immer leid getan, dass er da irgendwie so einen tiefen Schmerz hat, dass das mit ihm passiert. Und als wir dann nach diesem Silvester nach Hause gefahren sind, in dem Silvester, ich war sehr krank und nachdem er diesen Wutanfall hatte, wollte ich nicht mehr zu Leuten gehen. Ich war völlig fertig und ich konnte nicht mehr unter Leuten sein. Und habe dann gesagt, ich bleibe hier in dem Haus, wo wir schliefen und ich gehe nicht mit. Also ich kann jetzt nicht unter Menschen sein. Ich kann das nicht aufbringen, jetzt da sozial und fröhlich und die Leute waren alle unheimlich nett und ich fand mich undankbar, weil ich mich so schlecht fühlte. Und dann hat er gesagt, jetzt verdirbst du mir alles und wenn du da nicht hingehst, kann ich da auch nicht hingehen, du musst mit mir da hingehen. Und ich habe gesagt, ich kann aber wirklich nicht, mir geht so schlecht und ich habe so Kopfschmerzen, ich kann das gar nicht, es geht gar nicht. Und dann meinte er, ja, ich bin jetzt extra hier nach Frankreich gefahren, 7 Stunden und jetzt verdirbst du mir das auch noch. Und ja, dann bin ich halt mitgegangen und er war irgendwann verschwunden. Also er war gar nicht mehr da. Und ich hatte halt ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mit gekocht hatte, nicht mit aufgebaut hatte, weil ich mich zu krank fühlte und habe dann da aber bis 3 Uhr nachts aufgeräumt, obwohl ich wirklich todkrank war. Und ich kam dann in unser Steinhaus und der lag dann im Bett und war wach. Und dann habe ich gesagt, warum bist du einfach weggegangen? Warum? Ich war für dich da auf diesem Fest. Wieso bist du weggegangen, ohne was zu sagen? Warum hast du mich da alleine aufräumen lassen mit Leuten, die ich gar nicht kenne? Und da meinte er, ja, es ist jetzt aus zwischen uns. Ich sage, wie? Es ist jetzt aus. Warum? Ja, es ist jetzt aus. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal, wie spät es jetzt ist, dann will ich jetzt sofort nach Hause. Und dann meinte er, ja, das geht jetzt aber nicht. Es ist mitten in der Nacht, es ist hier in den Bergen, es ist dunkel, es ist gefährlich. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr neben dir liegen jetzt. Und dann ist er aufgestanden und weggegangen. Er hat dann im Auto geschlafen, hat er mir später erzählt. Und am nächsten Tag sind wir nach Hause gefahren. Wir wollten da eigentlich ein paar Tage bleiben, aber wir sind nach Hause gefahren. Und da haben dann die 7 Stunden in der Rückfahrt miteinander geredet. Und ich habe ihn gefragt, möchtest du wirklich unsere Beziehung beenden? Und da meinte er, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte alt werden mit dir. Aber ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen, weil der Konflikt zwischen dir und meiner Tochter ist jetzt so aus der Hand gelaufen und so eskaliert. Ich weiß nicht, wie wir das wieder hinkriegen sollen. Und ich habe dann auch diese Wutanfälle und du triggerst was bei mir. Ich weiß auch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Und da habe ich gesagt, ja, ich finde das auch sehr schwer, aber ich liebe dich. Und er hat gesagt, ich liebe dich auch. Und ich habe gesagt, wir können uns immer trennen, aber wir können auch erstmal versuchen, eine Therapie zu machen. Und dann hat er gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann haben wir uns dann überlegt, dass er dann einen Therapeuten suchen sollte, weil er mehr in diesem therapeutischen Netzwerk ist. Und er wollte auch nicht so einen traditionellen Therapeuten. Ich hätte das schon gerne gehabt, wirklich so eine Partnertherapie. Aber das wollte er nicht. Er wollte mehr so in dieser spirituellen Szene jemanden. Und er hat dann gesagt, ich suche uns dann jemanden. Und dann waren wir bei ihm zu Hause und hatten wir zwei ganz total harmonische, schöne Tage. Und es war auch immer so, dass ich, obwohl wir damals schon ja 7,5 Jahre zusammen waren, ich war immer noch, konnte wirklich noch jeden Tag verliebt werden auf ihn. Das war irgendwie überhaupt nicht weg, nie. Und das war unheimlich schön. Und dann hat er mir abends so etwas erzählt über die Mutter seiner Kinder. Und hat dann auf einmal gesagt, das kam dann so auch aus dem Nichts, die Frau hat mich nie geliebt. Und ich habe gesagt, aber du hast sie doch nie geliebt. Und du hast doch immer geglaubt, dass sie dich geliebt hat. Warum denkst du das jetzt auf einmal? Und da war dann eine Erinnerung und diese Erinnerung hat das dann bei ihm ausgelöst. Und ich habe dann gesagt, tut dir das sehr weh? Und dann meinte er, ja. Und dann habe ich gesagt, aber ihr versteht euch gut. Ihr könntet doch mal, also wenn dich das so schmerzt, ihr könnt doch auch mal darüber reden. Und der ist dann aufgesprungen, stand neben dem Bett und hat mich völlig angeschrien. Völlig. Ist völlig ausgerastet, genauso wie in dem Auto 3 Tage davor. Und ich hatte wieder unheimlich Angst. Und am nächsten Morgen hat er mir dann noch was erzählt über seine Mutter, was er auch nur so eine schmerzhafte Erinnerung fand. Und dann habe ich so meinen Arm auf seine Brust gelegt, weil ich ihn trösten wollte. Und da ist er wieder so ausgerastet, hat meinen Arm so von seinem Körper weggeschmissen und stand vor mir. Und ich habe wirklich gedacht, der tut mir jetzt was. Er hat mir nie irgendwie körperlich was getan, aber es war so extrem. Und ich war wie gelähmt von Angst. Und er ist dann aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Und ich habe dann ganz schnell meine Sachen gepackt. Und bin dann aus dem Haus rausgelaufen und zum Bahnhof gegangen und wollte nach Hause fahren. Weil es ist mal eher passiert, dass er so einen Wutanfall hatte. Und da wollte ich dann auch weg. Und da hat er sich dann vor mich gestellt und hat gesagt, wenn du jetzt weggehst, dann schlage ich dich. Und hat sich dann vor die Tür gestellt, damit ich nicht weggehen konnte. Und wenn er dann danach Wutanfälle hatte, seitdem habe ich das immer so gemacht, dass wenn er da so einen Wutanfall bekommen hatte und das war so schlimm, dass ich halt Angst hatte und weg wollte, dann habe ich immer so heimlich meine Sachen gepackt, damit er mich nicht daran hindern konnte, dass ich weggehen konnte. Und ich bin dann weggegangen. Er hat das nicht gesehen, dass ich zur Tür rausgegangen bin. Und ich bin zum Bahnhof gelaufen. Und als ich am Bahnhof ankam, stand er auf dem Gleis. Ist dann mit dem Fahrrad dahin gekommen und stand auf dem Gleis. Und er hat mich dann auf dem Gleis völlig angeschrien, wo alle Leute dabei standen. Das war ihm egal und hat mich da völlig angeschrien und gesagt, bedeutet das, dass du jetzt weggegangen bist, dass du auch diese Therapie nicht mehr machen willst? Und da habe ich ihm gesagt, also ich war unheimlich traurig und ich habe gesagt, ich glaube einfach nicht, dass das Sinn hat. Ich glaube einfach nicht, dass das hilft, wenn wir eine Partnertherapie machen. Und da war er total sauer, hat noch weiter geschrien und ist weggegangen. Und ich bin dann sehr, sehr traurig nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause ankam, da hatte ich eine unheimlich schöne Mail von ihm. Wirklich eine ganz tolle, liebe Mail. Liebe Anne, ich sehe, wie ich dir immer wieder wehtue und das verdienst du nicht. Und ich war so wütend, als du gesagt hast, dass dir diese Partnertherapie nicht sinnvoll erscheint. Und ich verstehe das jetzt, weil ich muss erstmal bei mir selber was klären und was lösen und ich muss in Therapie gehen. Denn wenn ich dich jetzt frage, mit mir zusammen eine Partnertherapie zu machen, dann erwarte ich von dir, dass du mit meinen Unhebbeligkeiten, also mit meinen Schwachheiten umgehen musst. Und das ist nicht deine Verantwortung. Ich liebe dich unendlich, ich will dich niemals verlieren, aber ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich selber bei mir was aufräume. Und das war dann seit beinahe 8 Jahren das erste Mal, dass wir uns einen Monat nicht gesprochen haben. Also wir waren immer sehr viel zusammen. Und das hat sich sehr gut angefühlt für mich, weil ich gedacht habe, wenn er das jetzt macht, das ist gut für uns und ich werde jetzt auch mal für mich sorgen. Ich habe mir auch eine Therapeutin gesucht, weil ich einfach was wollte, dass ich mich selber was stabiler fühle, damit ich besser umgehen kann mit zum Beispiel diesen Wutanfällen oder wenn ich mich selber sehr unsicher fühlte, dass ich einfach was mehr Selbstbewusstsein habe und auch beruflich. Und habe dann auch mir eine Business-Ausbildung gekauft, die ich dann angefangen habe. Und ich fand das alles sehr gut und habe gedacht, das tut mir gut, das tut ihm gut. Und ich habe das als was sehr Gutes empfunden. Und irgendwann, nach einem Monat, habe ich unheimliche Panik bekommen, also absolute Panik. Und ich hatte keine Ahnung, wo das herkam. Und das war so ein unbestimmtes Gefühl, das war ganz konkret, aber ich wusste nicht, worüber es ging, aber das Gefühl war so konkret. Und wir haben uns immer sehr gut angefühlt. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, bitte, bitte ruf mich zurück. Ich habe totale Panik. Ich weiß nicht, was ich gerade fühle, aber es ist irgendwas Schlimmes. Ruf mich bitte an. Es fühlt sich jetzt nicht mehr gut an, dass wir keinen Kontakt haben. Und dann hat er mich 2 Tage nicht angerufen. Das hat er auch noch nie gemacht. Und dann nach 2 Tagen hat er das Telefon angenommen und ich war mittlerweile völlig in Panik, weil ich das nicht kannte. Und dann hat er gesagt, es tut mir leid, dass ich das Telefon nicht aufgenommen habe. Das werde ich nie mehr machen. Das tut mir total leid. Ich höre jetzt, wie du in Panik bist. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, was diese Panik war. Das wusste ich aber damals noch nicht, weil ich da noch ganz viele Sachen nicht wusste. Und dann hatten wir wieder Kontakt und war alles wieder schön. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, es ist jetzt wieder schön zwischen uns, aber wir haben immer noch ein Problem. Das Problem mit deiner Tochter, das wird sich immer wieder ergeben, das wird immer wieder zu Spannungen zwischen uns führen. Wie lösen wir das? Und das hat dann wieder zu so einer Krise geführt. Und dann hat er 3 Wochen lang im Februar, also jetzt weiß ich, dass es ein Silent Treatment war, einfach das Telefon nicht aufgenommen. Danach hatten wir wieder Kontakt und dann hat er gesagt, ja, ich habe überhaupt keine verpasste Anrufe von dir gehabt. Da stimmt irgendwas mit meinem Telefon nicht. Also ich habe überhaupt nicht bewusst so keinen Kontakt zu dir gehabt. Nee, du setzt dir da irgendwas in den Kopf. Also das ist gar nicht so, dass ich das absichtlich nicht wollte. Es ist halt im Moment sehr schwierig und ich brauchte halt ein bisschen Ruhe und deswegen habe ich dich nicht angerufen. Aber dass ich absichtlich deine Anrufe nicht beantwortet habe, deine Berichte nicht beantwortet, deine Mails nicht beantwortet habe, das ist alles, ich habe das nicht gelesen, habe das nicht gesehen. Das war wirklich keine Absicht. Und dann war es wieder schön zwischen uns und es wurde Ostern und zu Ostern und Weihnachten habe ich dann immer so große Feste organisiert. Und ich hatte in dieser Zeit, in diesem Februar, in diesen 3 Wochen, die fand ich furchtbar, die fand ich ganz schlimm. Da habe ich ein Selbstporträt gemacht, das hatte ich auf meinen Socials gepostet und da hatte ein guter Freund von uns, der auch mit in Frankreich war und dieses Drama mitgemacht hat, miterlebt hat in Frankreich. Der hatte dann unter mein Foto geschrieben, Rau, also Reue, wie wenn man jemanden verloren hat. Und ich verstand das nicht. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, hör mal, warum hast du das unter mein Foto geschrieben? Was möchtest du damit sagen? Ich verstehe es nicht. Und er meinte dann, ja, du bist jetzt wahrscheinlich sehr traurig. Ich sag, wieso denn? Ja, wenn so eine Beziehung zu Ende geht. Ich sage, ja, aber das ist doch wieder gut gekommen zwischen uns. Wir haben unheimlich viel geredet. Wir sind nicht getrennt. Und er meinte, doch, ihr seid getrennt. Ich sage, ich musste lachen. Ich habe gedacht, was ist das? Ich habe gesagt, nee, das verstehst du, hast du verkehrt verstanden. Wir sind nicht getrennt. Und er blieb dann total ernst und meinte, doch, ihr seid getrennt. Ich sage, hör mal, das ist meine Beziehung. Wieso meinst du das? Ist das dein Gefühl? Oder nein, ihr seid getrennt. Und dann habe ich gesagt, also, warte mal eben, ich hänge jetzt mal eben auf, ich muss jetzt mal eben meinen Freund anrufen und ich habe dann meinen Freund angerufen und habe ihm das erzählt und dann meint er, ja, du kennst ihn doch, du kennst ihn doch, der ist halt so schwarz-weiß und der ist ungeschickt und das ist total ungeschickt, dass der so eine Bemerkung unter dein Foto macht. Das ist Unsinn und du weißt doch, ich habe ihm halt erzählt, natürlich, als wir aus Frankreich zurückgekommen sind, wie alles gegangen ist und ich habe dann irgendwann mal so in einer emotionalen Situation gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie das wieder gut kommen soll zwischen meiner Tochter und Anne und das hat er dann eben so aufgefasst und dann war ich wieder beruhigt und ich weiß auch, dass dieser Freund halt auch manchmal so Sachen so schwarz-weiß interpretieren kann. Das stimmt, war dann beruhigt. Und dann habe ich Leute angerufen, eingeladen zu Ostern. Und da bekam ich eine Mail von einer anderen guten Freundin von uns, von Ariane. Ganz lieb, liebe Anne, ist ja lieb, dass du mich einlädst und dass du feierst. Und aber es ist halt sehr traurig, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Und ich kenne deinen Partner schon so lange und wir sind so gut befreundet. Ich will mich jetzt um ihn kümmern und ich habe mich jetzt dafür darum entschlossen, nicht zu deinem Fest zu kommen. Und dann habe ich meinen Partner wieder angerufen und gesagt, was ist das jetzt? Und dann kam er wieder mit so einer Geschichte, ja, ich habe mit ihr auch über die Situation mit meiner Tochter und dir geredet und Leute machen da halt ihre eigenen Geschichten von, ihre eigenen, die ziehen ihre eigenen Schlüsse. Du musst dich nicht so selber, du machst dich selber so ängstlich, du regst dich auf, du redest dir Sachen ein, du erzählst dir Geschichten in deinem Kopf, wodurch du dich total, wodurch du dir so viel Angst machst. Alles ist gut zwischen uns. Ich würde sowas niemals machen. Ich würde niemals sagen, dass wir auseinander sind, weil ich liebe dich. Wir werden uns auch nie trennen. Da ist nichts. Bitte, bitte hör auf, dir solche Sachen in den Kopf zu setzen. Und dann sind noch mehr Sachen passiert und irgendwann habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, also ich glaube dir einfach nicht mehr, du lügst mich an. Und das war im März und da hat er mir dann gesagt, das stimmt. Ich habe dich angelogen. Ich erzähle seit Monaten, dass wir getrennt sind. Und das ist so, weil als wir zurückgekommen sind aus Frankreich, da haben meine Kinder mich so unter Druck gesetzt und ich habe einfach unheimliche Angst, um meine Tochter zu verlieren. Und deswegen habe ich ihr erzählt, dass ich mich von dir getrennt habe und musste das dann natürlich auch so in meiner Stadt und in meinem Freundeskreis und in meiner Familie auch allen erzählen. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und ich war völlig schockiert und ich habe dann gesagt, und wie geht's jetzt weiter? Da hat er gesagt, ja, ich will dich nicht verlieren, also ich muss das jetzt richtigstellen. Und dann hat er mir aber so ein bisschen so angedeutet, dass er auch angefangen hatte, Leuten Dinge über mich zu erzählen. Und er wollte mir aber nicht erzählen, was das war. Er hat gesagt, das ist zu schmerzhaft. Aber er hat dann so angedeutet, dass er, weil natürlich, wir waren halt nicht getrennt und ich habe angerufen und das haben Leute natürlich auch mitgekriegt. Und er hat da so ein Bild geschätzt, dass ich dann halt, ja, dass er sich von mir getrennt hat, aber dass ich das nicht wahrhaben wollte. Und was er dann genau gesagt hat, weiß ich eben nicht, aber er hat den Eindruck geschätzt, dass ich halt, dass ich nicht so richtig stabil bin und dass er deswegen sich noch um mich kümmern muss, aber dass wir halt getrennt sind. Und er hat mir dann gesagt, ja, Leute nehmen dich jetzt nicht mehr ernst und es gibt auch Leute, die dich verachten und hassen. Das hat er mir dann auch erzählt. Aber ich werde das alles wieder richtigstellen und wenn Leute dann sehen, dass wir wieder zusammen sind und dass es gut zwischen uns geht, dann wird sich das auch wieder alles glätten und bügeln. Leute gehen dann ja auch mit der Situation, wie sie dann so ist. Und da habe ich gesagt, nee, das reicht mir nicht. Also ich will jetzt nicht, dass du mich hinstellst als eine labile Frau, die irgendwie nicht klar im Kopf ist. Ich will, dass du das wirklich richtig stellst und sagst, dass du Leute angelogen hast. Und da hat er gesagt, das mache ich. Das verdienst du auch nicht, das mache ich. Und er hat dann auch gesagt, das ist alles wieder richtig gestellt, alles ist wieder gut. Und ich habe das geglaubt. Und dann hatte sein Sohn eine Vorstellung im Mai. Und für diesen Sohn habe ich sehr viele Fotos gemacht. Also ich habe für ihn seine ganzen Publizitätsfotos gemacht. Also so seine Porträts oder auch Fotos, die er dann für seine Poster benutzte. Und wir hatten ein ganz tolles Verhältnis. Also im Gegensatz zu dem Verhältnis, was ich mit der Tochter hatte, das war auch nicht schlecht, aber sehr kompliziert. Aber das Verhältnis zu seinem Sohn war unheimlich gut. Und ich fand das dann auch so unheimlich schade, dass er dann so wütend war über diesen Brief. Aber er hatte dann diese Vorstellung und ich habe dann meinen Freund angerufen und gesagt, ich sehe, dass dein Sohn heute die Vorstellung hat, glaubst du, dass es gut wäre, wenn ich kommen würde? Weil dann gebe ich auch so ein Zeichen von meiner Seite. Ich nehme dir das nicht übel, dass du so böse bist auf mich und vielleicht ist das eine Annäherung. Vielleicht hilft das auch was, um das Verhältnis wieder entspannter zu machen. Und mein Partner hat da sehr extrem reagiert und war so ein bisschen in Panik und meinte, nein, du kannst nicht kommen. Und ich habe gesagt, warum kann ich nicht kommen? Nein, das ist die Situation. Und ich habe gesagt, ja, aber du hast doch wieder alles richtig gestellt. Und ja, aber trotzdem kannst du nicht kommen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Das ist die Situation. Und ich habe gesagt, also bitte sei ehrlich zu mir und sag mir, was die Situation ist. Und da habe ich gesagt, lügst du mich jetzt wieder an und hast du das gar nicht richtig gestellt? Nein, das ist nicht so, wirklich nicht. Das kannst du mir glauben. Aber ich habe Angst, dass das schmerzhaft für dich wird. Und da habe ich gesagt, okay, und habe aufgehangen. Und dann habe ich gedacht, so, was meint ihr denn jetzt damit? Wieso schmerzhaft für mich? Habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ich will jetzt wissen, was hier los ist. Und wenn du mir das nicht sagst, komme ich jetzt zu dieser Vorstellung. Weil du hast mich monatelang angelogen und ich vertraue dir und du sagst, du hast alles richtig gestellt, aber warum darf ich nicht kommen? Ich komme jetzt. Und dann meinte er, ja, okay, gut, dann komm dann sehen wir, wie es wird. Ich sagte, okay, dann sehe ich dich gleich. Und er ist dann von seiner Stadt dahin gefahren und ich dann von meiner Stadt. Und seine Tochter ist auch mitgefahren. Und ich war dann kurz vor diesem Theater und kriegte einen Telefonanruf von ihm und meint, wo bist du? Ich sage, ich bin beinahe da. Und dann meinte er, ich stehe vor dem Theater. Ich sage, ja, ich bin beinahe da. Und dann meinte er, nein, ich stehe vor dem Theater, um dich fernzuhalten. Ich sage, wie bitte? Und da habe ich gesagt, warte, ich bin gleich bei dir, dann können wir sehen, dann können wir miteinander reden, wenn wir uns sehen. Und er stand dann da und er war sehr aufgeregt und wollte auf jeden Fall, dass ich durfte nicht in dieses Theater, ich durfte nicht in dieses Gebäude rein. Und er wollte mir aber immer noch nicht sagen, warum nicht. Und meinte dann, es ist jetzt übrigens aus. Ich sage, ach, genau wie mit Silvester. Ja. Aber jetzt echt, ich sag, und warum? Ja, weil du mich nicht respektiert hast. Ich sag, ach so, warum denn? Ja, ich habe gesagt, ich will nicht, dass du kommst. Ich habe gesagt, ja, ich komme auch nicht, wenn du mir erklärst, warum ich nicht kommen darf und ich das verstehe, dann komme ich. Aber ich habe dir halt gesagt, ich muss für mich kommen, weil ich wissen muss, was hier los ist. Und du sagst also jetzt, dass du dich von mir trennst, weil ich dir nicht gehorsame. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt nicht wissen darf, warum ich nicht in dieses Theater gehen darf, dann gehe ich da jetzt rein. Da bin ich in das Gebäude gegangen, ist er mir hinterhergegangen und da wollte er mich wirklich körperlich, also hindern. Und ich habe gedacht, das will ich nicht. Ich will nicht, dass da jetzt hier ein Drama entsteht oder eine Rangelei in dem Theater. Das wollte ich auf gar keinen Fall und war aber völlig schockiert und war am Heulen und hat mich da auf so eine Treppe gesetzt und da kamen Leute zu mir hin und meinte, geht's denn? Und er stand vor mir, weil er unbedingt wollte. Er wollte nicht, dass ich da von dieser Treppe weg konnte, weil er Angst hatte, dass ich dann in den Theatersaal gehen würde. Und ich bin dann aufgestanden, bin dann zu der Bar gegangen, weil ich weg wollte aus dieser Menschenmenge. Und ich bin halt so Hals über Kopf in den Zug gestiegen, hatte mir nur eine Apfelsine in meinen Rucksack gesteckt und eine Möhre und hatte dann schon gedacht, ja, ich werde nicht in diese Vorstellung gehen, weil ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich gehe da nicht hin, weil ich nicht will, dass da ein Drama entsteht. Und habe dann den Mann an der Theke gesagt, ich habe gefragt, ob er ein Messer hätte, damit ich meine Apfelsine schälen kann, weil ich wusste, ich muss jetzt in den Zug und kann dann jedenfalls was essen. Und dann kam mein Partner zu mir, zu dieser Bar und meinte dann zu dem Mitarbeiter, sehen Sie, dass diese Frau weint? Sie können sie nicht in die Vorstellung lassen, weil sie wird die Vorstellung verstören. Und ich habe gesagt, nee, natürlich mache ich das nicht. War aber schon so völlig schockiert von der ganzen Situation, dass ich eigentlich gar nichts mehr sagen konnte. und war irgendwie so völlig lahmgeschlagen. Und dann meinte dieser Mitarbeiter, ja, aber diese Frau weint, aber sie macht ja nichts Schlimmes, sie benimmt sich ja nicht verkehrt und sie hat eine Karte und ich kann sie ja nicht weigern, die macht ja nichts verkehrt. Und daraufhin meinte dann mein damaliger Partner, meinte, du hast ja gerade ein Messer gefragt, willst du das Messer haben, um mich zu erstechen oder willst du dich selber erstechen? Und daraufhin meinte der Mitarbeiter, ja, ich verstehe diese Situation nicht, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich bin verantwortlich für die Sicherheit von dieser Vorstellung. Ich möchte dich jetzt bitten, nicht reinzugehen. Also der war sehr freundlich und er hat auch gesagt, ich finde dich nicht bedrohend, aber ich muss halt jetzt hier irgendwas lösen und ich finde das besser, wenn du jetzt nicht dahin gehst. Und ich stand da dann und war völlig fertig und habe dann zu meinem Partner gesagt, der hat mich dann so eingeengt zwischen der Theke und der Wand und hat mich so lange da eingesperrt, festgehalten, bis die Türen zu waren von dem Theatersaal. Und dann hat er mich wieder losgelassen. Und dann habe ich gesagt, was erwartest du jetzt von mir? Dass ich jetzt mich in den Zug setze, ohne verstehen zu können, was hier passiert ist. Ich bin völlig fertig. Und dann ist er dann mit mir nach draußen gegangen und hat gesagt, nein, das erwarte ich nicht von dir. Ich fahre jetzt mit dir nach Hause mit dem Zug. Ich bleibe bei dir schlafen. Ich lasse dich nicht alleine. Dann sind wir mit dem Zug zu mir gefahren und ich habe nur noch geweint und er hat mich festgehalten, mich total getröstet und ich wollte gar nicht, dass er mich anfasst. Aber er hat mich dann so festgehalten und hat dann gesagt, was hier gerade passiert ist, ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Es ist schlimm, was ich gemacht habe. Und ich habe gesagt, was hast du denn gemacht? Und dann hat er mir gesagt, ich habe dich angelogen. Ich habe gar nichts richtig gestellt. Ich habe das Gegenteil gemacht. Die ganze Familie von meinem Sohn war da und alle denken, dass wir so seit beinahe einem Jahr getrennt sind. Ich habe aber noch schlimmere Sachen gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass alle Leute dich hassen. Und als ich mit dem Zug nach Amsterdam gefahren bin, da war meine Tochter bei mir und als die gehört hat, dass du auch kommst, ist die total ausgerastet. Aber total. Und wenn du da reingegangen wärst in dieses Theater, dann wäre meine Tochter völlig ausgerastet, die Mutter meiner Kinder wäre völlig ausgerastet und mein Sohn wäre ausgerastet und das hätte seine Vorstellung verstört. Ich musste unbedingt dafür sorgen, dass du da nicht reinkommst. Und ich habe dann gesagt, warum hast du mir das denn nicht sofort gesagt? Dann wäre ich nicht gekommen. Ich hätte das zwar schlimm gefunden, aber ich hätte ja auch nicht die Vorstellung von deinem Sohn ja verstören wollen. Warum hast du das einfach nicht gesagt? Und er hat dann gesagt, ich wollte dir das nicht sagen, weil ich wollte gar nicht, dass du das weißt, aber ich habe einfach damit gerechnet, dass wenn ich dir sage, du darfst nicht kommen, dass du das dann auch nicht machst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dann einfach den Mut hast zu kommen, wenn ich dir das verbiete. Und deswegen habe ich dir das nicht gesagt. Und dann war er auch sehr emotional und hat dann, danach hatten wir eine sehr schöne, sehr emotionale Zeit, wo er immer wieder gesagt hat, dass er mich nicht verlieren will, dass er wirklich alles verändern muss, dass er aber dafür Zeit braucht, das seinen Kindern jetzt alles zu erzählen, weil er nicht mehr weiß, wie er das wieder richtigstellen kann, weil er jetzt schon seit Monaten alle Leute in seiner Umgebung belogen hat. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass in den letzten Monaten, da kamen Leute nicht mehr bei uns essen, also wenn wir bei ihm waren. Er war öfter bei mir. Wenn wir dann bei ihm waren und ich gesagt habe, komm, wir gehen Eis essen, da hat er dann gesagt, nee, ich gehe eben Eis holen. Und er hat gesagt, nee, es ist so schönes Wetter, lass uns zusammen eben durch die Stadt laufen. Und das war halt im Nachhinein, weiß ich halt, dass das war, dass er nicht mehr wollte, dass Leute uns zusammen sehen konnten. Und ich habe in den letzten Jahren auch ein Schauspiel angefangen. Und dass er mich da so hingestellt hat in dem Theater, war für mich sehr schlimm, weil ich habe eine Woche nachdem dieser Vorfall war, eine Mail bekommen von dem Theater, dass ich Hausverbot habe für die für das Finale von diesem Kabarettfestival. Also an dem Tag, wo ich da war, das war das halbe Finale und eine Woche später war das ganze Finale. Und ich hatte überhaupt gar nicht vor, da hinzukommen. Ich konnte auch gar nicht. Und nach dem, was da passiert war, wollte ich da sowieso nicht hin. Aber ich bekam eine Mail von der Direktorin, dass da ein Vorfall war und dass das ja, dass das sehr viel Emotionen hochgebracht hat und dass sie jetzt nicht will, dass ich komme, weil sie verantwortlich ist für die Sicherheit von dem Theater. Und ich habe dann meinen Partner gefragt, hast du dafür gesorgt? Und dann hat er gesagt, nee, ich weiß ja, dass du da gar nicht hingehen willst und es tut mir auch leid, was ich da gemacht habe. Ich würde das niemals machen. Da habe ich gesagt, hat dein Sohn dafür gesorgt? Und da hat er gesagt, ich rufe den mal an und frage. Und er meinte, nee, er hätte aber mit der Organisation von dem Kabarettfestival geredet und wahrscheinlich haben die dann dafür gesorgt, dass ich dann dieses Hausverbot bekomme. Und ich habe dann gesagt, kannst du dir vorstellen, wie beschädigend das für mich ist, dass ich jetzt da hingestellt werde als eine messerstechende Psychopathin, die da im Theater Leute erstechen will und ich selber Schauspielerin bin. Und ich habe dann da angerufen und gesagt, also bei dem Theater habe ich angerufen und ich habe gesagt, ich muss jetzt da bitte drüber reden und meine Seite schildern. Und die haben dann gesagt, nein, wir möchten nicht mit dir reden. Wir haben da eine Schilderung bekommen, die war so extrem, dass wir nicht mit dir reden wollen. Und mein Partner hat dann gesagt, ja, der hatte ja damals noch nichts richtig gestellt. Mein Partner hat mir dann erzählt, wie er das seinem Sohn erzählt hatte. Und er hat dann gesagt, also sein Sohn hatte ja in dem Moment noch gedacht, dass wir getrennt waren. Und er hat dann seinem Sohn geschildert, ja, Anne war auf einmal da und mir ist das dann gelungen, sie aus dem Theater rauszuhalten. Ich habe dann was erfunden mit einem Messer und das ist mir dann gelungen. Also das hat er mir dann selber erzählt, dass er das so seinem Sohn dann erzählt hat. Und ich nehme mal an, dass sein Sohn dann daraufhin dann gesagt hat, also das will ich jetzt nicht nächste Woche wieder.
Was wir gerade gehört haben, ist der erste Teil von Annes Geschichte. Und ein Satz ist mir beim Zuhören besonders im Gedächtnis geblieben. Du triggerst mich. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Wie oft Annes Partner ihr gesagt hat, du triggerst einen Schmerz, der mit meiner Mutter zu tun hat. Das klingt zunächst ja nach Selbstreflexion, nach therapeutischer Arbeit. Aber ist es das wirklich? Genau solche Fragen möchte ich jetzt mit euch genauer anschauen, denn in Annes Geschichte stecken Mechanismen, die auf den ersten Blick schwer zu durchschauen sind. Aber wenn wir sie verstehen, können wir sie erkennen. Bei Anne und vielleicht auch in unserem eigenen Leben. Und deswegen starten wir jetzt rein in einige Themen, die ich für die theoretische Einordnung zu dieser ersten Folge von Anne ausgewählt habe. Beginnen wir mit einem Muster, das sich durch Annes gesamte Geschichte zieht, die Tochter ihres Partners. Anne beschreibt, wie die Tochter von Anfang an gemein zu ihr war, sie ausschloss, unterschwellige Bemerkungen machte, sie nicht am Gespräch teilnehmen ließ. Und als Anne das ansprach, bekam sie zur Antwort, ich habe ein Trauma, du darfst das nicht persönlich nehmen, ich mag dich, aber ich verhalte mich ebenso. Das ist ein Muster, lasst es uns mal Trauma-Instrumentalisierung nennen. Trauma wird hier als Freibrief genutzt, um grausames Verhalten zu rechtfertigen. Und das Gefährliche daran ist, es funktioniert. Weil wir als empathische Menschen gelernt haben, Trauma ernst zu nehmen. Wir wollen niemanden retraumatisieren, wir wollen verständnisvoll sein. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Ein Trauma zu haben, und ich gehe jetzt davon aus, dass die Tochter wirklich eines hat, bedeutet nicht, dass man andere Menschen schlecht behandeln darf. Trauma erklärt Verhalten, aber es entschuldigt es nicht. Und vor allem die Verantwortung für den Umgang mit dem eigenen Trauma liegt nicht bei der neuen Partnerin des Vaters. Anne sagte selbst, sie habe als Kind sehr extreme körperliche Gewalt erlebt. Sie weiß also, was Trauma bedeutet. Und trotzdem hat sie nie jemanden so behandelt, wie die Tochter ihres Partners sie behandelt hat. Trauma ist keine Ausrede. Was hier wirklich passierte, war etwas anderes. Annes Partner und seine Familie haben ein System erschaffen, in dem die Tochter machen durfte, was sie wollte. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, wie Anne es nannte. Die Tochter ist so, sie darf das und du musst damit umgehen. Das ist aber keine Heilung von Trauma. Das ist die Instrumentalisierung von Trauma zur Machtausübung. Und Anne wurde in die Rolle gedrängt, sich diesem System zu unterwerfen. Wenn sie sich wehrte, wenn sie Grenzen setzen wollte, wurde ihr vermittelt, du bist nicht empathisch genug, du verstehst das nicht, du bist hier das Problem. Und ihr Partner? Ja, der hat seine Tochter ja nie wirklich zur Rechenschaft gezogen. Stattdessen fand er immer Gründe, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei. Die Tochter hatte gerade Beziehungsprobleme, Streit mit Freundinnen, war körperlich krank. Es ging ihr immer gerade so schlecht, dass Anne zurückstecken musste. Das ist ein Muster, das in toxischen Beziehungen häufig vorkommt. Es gibt immer eine Krise, die wichtiger ist als deine Bedürfnisse. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, um über deine Verletzungen zu sprechen. Und irgendwann hörst du auf, danach zu fragen. Kommen wir zum zweiten Muster, das in Annes Geschichte zentral ist. Die Art, wie ihr Partner psychologische Sprache benutzte, um sein Verhalten zu rechtfertigen und gleichzeitig Anne die Schuld zuzuschieben. Anne beschreibt, wie er plötzlich und scheinbar grundlos Wutausbrüche hatte. Zum Beispiel in Frankreich, als sie nur sagen wollte, eigentlich würde ich gerne. Da explodierte er völlig. Oder in seinem Schlafzimmer, als sie ihn trösten wollte, nachdem er von schmerzhaften Erinnerungen erzählt hat. Da warf er ihren Arm von seiner Brust und rastete aus. Wenn Anne dann fragte, ja, was ist denn passiert, was hab ich getan, kam immer die gleiche Erklärung. Du triggerst mich. Du berührst einen Schmerz, der mit meiner Mutter zu tun hat. Lasst uns das mal auseinandernehmen. Ein Trigger ist ein psychologischer Fachbegriff. Er beschreibt einen Reiz, der eine traumatische Erinnerung aktiviert und eine ganz starke emotionale Reaktion auslösen kann. Das ist ein reales Phänomen. Menschen, die Traumata erlebt haben, können wirklich getriggert werden. Aber, und das ist entscheidend, wenn jemand getriggert wird, dann liegt die Verantwortung für den Umgang mit diesem Trigger bei der Person selbst, nicht beim Gegenüber. Annes Partner hat das Konzept des Triggers aber umgedreht. Er hat Anne dafür verantwortlich gemacht, dass er ausrastete. Du triggerst mich, bedeutete aus seinem Mund, du bist schuld an meinem Verhalten. Und Anne, die selbst viel über Trauma gelernt hatte, die empathisch und verständnisvoll war, diese Anne hat das akzeptiert. Sie fühlte sich schuldig, sie hatte Mitleid mit ihm, statt wütend über seine Wutausbrüche zu sein. Das ist das, was ich therapeutisches Gaslighting nenne. Gaslighting bedeutet, dass jemand systematisch deine Wahrnehmung der Realität in Frage stellt, sodass du am Ende nicht mehr weißt, was wahr ist. Beim therapeutischen Gaslighting wird zusätzlich psychologische Fachsprache benutzt, um diesen Prozess zu verschleiern. Anne sagte selbst, ich wusste nie, was die Auslöser für sein Verhalten waren. Es war immer etwas anderes. Und das ist das Kernproblem. Wenn jemand wirklich getriggert wird, gibt es meist ein erkennbares Muster. Und man kann daran arbeiten, man kann lernen, damit umzugehen. Aber bei Annes Partner, da gab es kein Muster. Die Trigger erschienen willkürlich. Es ging womöglich nicht um echte Trigger, sondern es ging darum, Anne in einem Zustand der Unsicherheit zu halten. Sie konnte nie wissen, wann der nächste Ausbruch kam. Sie musste ständig auf der Hut sein. Und sie versuchte verzweifelt herauszufinden, was sie falsch machte. Und dann kommt noch eine Ebene hinzu. Annes Partner war Heilpraktiker. Er arbeitete als Therapeut. Er hatte Autorität. Wenn er sagte, du triggerst mich, oder Anne, du redest dir da Geschichten in deinem Kopf ein, dann klingt das bei ihm nicht wie eine Ausrede, sondern wie eine therapeutische Diagnose. Anne erzählte, wie sie und ihr Partner viel über Trauma sprachen und wie sie von ihm lernte. Das war für sie schön und passend, weil sie selbst in den Jahren zuvor intensiv mit diesen Themen konfrontiert war und sich damit beschäftigt hatte. Aber genau das machte sie auch verletzlich. Sie vertraute seiner Expertise. Und er nutzte diese, um sie zu manipulieren. Wenn dein Partner dir sagt, du bildest dir das ein, du redest dir Sachen ein, du machst dich selbst ängstlich, dann ist das Gaslighting. Wenn er das in der Sprache der Psychologie tut, wenn er selbst Therapeut ist, dann ist das besonders schwer zu durchschauen. Denn du denkst, er muss es ja wissen. Vielleicht hat er recht. Vielleicht liegt es wirklich an mir. Viele von euch fragen sich vielleicht, warum ist Anne so lange geblieben? Warum hat sie nicht nach dem ersten Wutausbruch die Beziehung beendet? Und die Antwort ist sehr, sehr vielschichtig und liegt unter anderem an einem psychologischen Mechanismus, der intermittierende Verstärkung heißt. Das bedeutet, Belohnung kommt unvorhersehbar. Manchmal kommt sie, manchmal nicht. Und genau diese Unvorhersehbarkeit macht ein Verhalten extrem süchtig machend. Stellt euch vielleicht mal einen Spielautomaten vor. Wenn ihr jedes Mal gewinnen würdet, wenn ihr spielt, dann wäre das langweilig. Wenn ihr nie gewinnen würdet, dann würdet ihr aufhören zu spielen. Aber wenn ihr manchmal gewinnt, unvorhersehbar, dann könnt ihr nicht so gut aufhören. Denn das nächste Mal könnte ja der ganz große Gewinn kommen. Und genau so funktionierte Annes Beziehung. Es gab Wutausbrüche, die aber scheinbar aus dem Nichts kamen. Es gab dann aber auch die Momente, die Anne beschreibt, wie wenn sie sagt, es war so wunderschön, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, ich konnte mich jeden Tag neu in ihn verlieben, das war niemals weg und das war unheimlich schön. Und nach den Wutausbrüchen war er dann auch immer unheimlich lieb. Er hielt sie fest, sie redeten. Nach dem furchtbaren Silvester in Frankreich kamen dann zwei ganz harmonische, wunderschöne Tage. Nach dem Ausbruch am Bahnhof eine unheimlich schöne Mail und später eine sehr schöne, sehr emotionale Zeit. Das ist das Muster. Auf jeden Tiefpunkt folgt ein Hoch. Und diese Hochs waren intensiv. Sie fühlten sich besonders wertvoll an, weil sie nach so viel Schmerz kamen. Anne fühlte sich dann wieder gesehen, geliebt, verstanden. Und die Verbindung fühlte sich unglaublich tief an. Aber, hier ist die Wahrheit, diese Tiefe war künstlich erzeugt. Sie entstand nicht aus echter Intimität, sondern aus dem Kontrast zwischen Krise und Versöhnung. Wenn dich jemand erst verletzt und dich dann tröstet, dann fühlt sich der Trost intensiver an, als er eigentlich ist. Dein Nervensystem ist völlig durcheinandergewirbelt und du bist erleichtert, dass der Schmerz endlich vorbei ist. Diese Erleichterung wird manchmal verwechselt mit Liebe. Gleichzeitig hat die intermittierende Verstärkung noch einen anderen Effekt. Sie lässt dich glauben, dass du es in der Hand hast. Wenn Anne nur vorsichtig genug gewesen wäre, wenn sie nur die richtigen Worte gefunden hätte, ja, wenn sie seine Trigger verstehen würde, dann könnte sie die Wutausbrüche verhindern und die guten Zeiten erhalten. Das ist eine Illusion. Das ist eine ganz mächtige Illusion. Denn sie hält Menschen in toxischen Beziehungen gefangen, weil sie immer denken, beim nächsten Mal schaffe ich es, beim nächsten Mal wird es besser, ich muss mich nur etwas mehr anstrengen. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der in Annes Geschichte ja besonders perfide ist. Wie ihr Partner bereits früh damit beginnt, das Narrativ über Anne zu kontrollieren. Erinnert ihr euch an diese erste Wiederbegegnung nach so vielen Jahren? Anne beschreibt, wie angespannt das Treffen eigentlich war und wie er oder beziehungsweise die Situation sie praktisch dazu gezwungen hat, bei ihm zu übernachten, obwohl sie das eigentlich gar nicht geplant hatte. Und dann sagt er am nächsten Morgen, ich habe dich irgendwie nie anziehend gefunden. Ich finde dich überhaupt nicht anziehend und ich finde dich auch gar nicht schön. Das war der Anfang. Keine Love-Bombing-Phase, wie Anne es aus ihrer vorherigen Beziehung kannte, sondern es begann direkt mit Abwertung. Anne interpretierte das damals als etwas Positives. Sie dachte, ja, zum Glück ist da jemand, der sich nicht verstellt. Das ist hier sicher für mich. Das zeigt, wie sehr ihre vorherige Erfahrung ihre Wahrnehmung geprägt hatte. Sie hatte in der Beziehung so viel Schmerz erlebt, als ihr Partner sich nach der Diagnose ihrer schweren Krankheit von einem ganz liebevollen Menschen in einen so grausamen Menschen verwandelte. Und sie dachte, wenn jemand von Anfang an nicht nett ist, ja, dann ist das wenigstens ehrlich. Aber es war nicht ehrlich. Es war der Beginn eines Musters, in dem ihr Partner sie klein hielt. Du bist nicht schön, aber du berührst mich. Das ist eine doppelte Botschaft. Du bist nicht genug, aber ich will dich trotzdem. Du solltest dankbar sein, dass ich dich nehme, obwohl du nicht meinem Standard entsprichst. Diese frühen Abwertungen legen den Grundstein für das, was später kommt. Sie senken Annes Selbstwert. Sie machen sie dankbar für die Momente, in denen er nett ist. Und sie bereiten vor, was wir dann im zweiten Teil von Annes Geschichte ausführlicher hören werden, nämlich die systematische Zerstörung ihres Rufs. Wie wir bereits gehört haben, hat Annes Partner über Monate hinweg allen erzählt, sie seien getrennt. Nicht nur das, er hat sie als labil dargestellt, als jemanden, der die Trennung nicht wahrhaben will. Leute nehmen dich jetzt nicht mehr ernst, es gibt auch Leute, die dich verachten und hassen, sagte er ihr. Das ist eine Schmierenkampagne. Und in Teil 2 werden wir hören, wie weit diese Kampagne ging und welche Konsequenzen sie für Anne hatte. Zum Abschluss dieser ersten Einordnung möchte ich noch etwas ansprechen, das ganz viele Betroffene beschäftigt. Die Frage, warum habe ich das nicht früher gesehen? Anne hatte so viel gelesen über toxische Beziehungen. Sie war in Therapie. Sie wusste über Lovebombing Bescheid. Und trotzdem hat sie die Manipulation nicht durchschaut. Warum? Erstens, ihr Partner hatte aus ihrer vorherigen Beziehung gelernt. Er wusste, dass Anne auf Lovebombing achten würde, also machte er keins. Er wählte eine andere Strategie, Authentizität vortäuschen, Schmerz teilen, Tiefe vorgaukeln. Zweitens, er sprach ihre Sprache. Er war im therapeutischen Bereich tätig. Sie hatten tiefe Gespräche über Trauma. Das fühlte sich für Anne richtig an, weil es zu ihrem eigenen Heilungsweg passte. Sie sah nicht, dass er diese Sprache nicht benutzte, um zu helfen, um zu heilen, sondern um zu kontrollieren. Und drittens, Anne war durch ihre vorherige Beziehung geprägt. Sie hatte erlebt, wie jemand, der zunächst liebevoll war, sich schlagartig in eine grausame Person verwandelte. Sie wollte das nie wieder erleben. Also suchte sie nach den falschen Warnzeichen. Sie achtete auf Lovebombing, statt auf Abwertung zu achten. Sie interpretierte auch seine Wutausbrüche nicht als Warnsignal, sondern als Zeichen von Authentizität. Und viertens war die Manipulation graduell. Es begann mit kleinen Dingen. Ein angespanntes erstes Treffen, ein unvorhersehbarer Wutausbruch, eine Tochter, die ein Trauma hat. Jedes einzelne Element für sich genommen schien erklärbar. Erst im Gesamtbild wird sichtbar, dass es ein System gewesen ist. Und das ist das Tückische an psychischer Gewalt. Sie kommt nicht mit einem Schild, da hier auf dem steht, Achtung, Manipulation. Nein, sie schleicht sich ein, sie tarnt sich als Liebe, als Authentizität und wie in Annes Geschichte als therapeutische Arbeit. Und wenn du erst einmal mittendrin steckst, dann ist es schwer, von innen heraus das Gesamtbild zu sehen. Anne war nicht naiv, sie war nicht dumm, sie war eine intelligente, reflektierte Frau, die auf die raffinierteste Art manipuliert wurde. Von jemandem, der die Werkzeuge der Heilung nutzte, um sie zu verletzen. In 2 Wochen hören wir dann den zweiten Teil von Annes Geschichte. Da wird sie uns erzählen, wie sie schließlich die Wahrheit über das ganze Ausmaß der Lügen ihres Partners herausfand. Wie sie entdeckte, dass er nicht nur seiner Familie erzählt hatte, sie seien getrennt, sondern dass er eine ganze parallele Realität erschaffen hatte. Und wie sie dann auch den Mut fand, endgültig auszusteigen. Bis dahin möchte ich dir, falls du dich in Annes Geschichte wiedererkennst, eins mit auf den Weg geben. Wenn jemand psychologische Fachbegriffe benutzt, um dich klein zu halten, wenn jemand dir sagt, du würdest dir Sachen einbilden, obwohl dein Bauchgefühl dir etwas anderes sagt, dann ist das ein Warnsignal. Deine Wahrnehmung ist valide, deine Gefühle sind real und niemand, auch kein Therapeut, hat das Recht, dir einzureden, dass du verrückt bist. Bleib bei dir, vertrau dir selbst und wenn du Unterstützung brauchst, dann hol sie dir. Ich danke dir, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Dieser Podcast existiert, weil diese Geschichten erzählt werden müssen, weil sie Menschen erreichen müssen, die sich fragen, ob sie verrückt sind. Manchmal ist eine einzige Folge der Moment, in dem jemand denkt, das kenne ich doch, das passiert mir auch. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung, natürlich gerne mit 5 Sternen, und teile diese Folge mit jemandem, dem sie helfen könnte. Manchmal kann ein solcher weitergeleiteter Link genau der Anstoß sein, den jemand braucht. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Melde dich jetzt an. Ja, und falls du selbst deine Geschichte erzählen möchtest, aus dem beruflichen Kontext, mit einem Elternteil, einer Freundschaft oder aus deiner Partnerschaft, dann trau dich. Dein echter Name bleibt in jedem Fall geschützt und ich freue mich auf deine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.